Heute bei «Apropos» – der Iran vor unruhigen Zeiten.
Iran ist im Ausnahmezustand. Seit heute gilt eine 5-tägige...
Mit 5 Tagen Staatstrauer verabschiedet sich der Iran offiziell von seinem Präsidenten Ebrahim Raisi. Das, nachdem der bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen ist.
Weshalb der Helikopter, in dem Präsident Ebrahim Raisi und sein Außenminister saßen, abstürzte, ist noch immer unklar.
Thousands of people held placards of Raisi and waved flags, marching in the streets this morning to bid the president farewell. 63-year-old died alongside his foreign minister and 6 others.
Ein Politiker, der den autoritären Kurs vom iranischen Regime mitgeprägt hat und mitverantwortlich war für das harte Vorgehen gegen Proteste im Land. Während die einen trauern, hoffen die anderen darum jetzt auf einen Wandel.
Feuerwerk zum Tod des Präsidenten im Iran. Einige Videos in den sozialen Medien sollen die Reaktionen der Menschen auf den Tod von Ebrahim Raisi, dem obersten Führer der Islamischen Republik, zeigen.
Könnten sich die Machtverhältnisse im Iran mit dem Tod von Ebrahim Raisi tatsächlich verschieben? Und wie würde sich das auf die Situation im Nahen Osten auswirken? Über das reden wir heute im täglichen Podcast «Apropos» vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Paul-Anton Krüger. Er ist Politikredaktor bei der «Süddeutschen Zeitung» und hat lange für «SZ» und «Tagi» aus dem Nahen Osten berichtet. Hallo Paul.
Hallo.
Breaking news out of Iran, where state media has now confirmed the death of President Ebrahim Raisi and the country's foreign minister after a deadly helicopter crash.
Paul, im Iran ist anfangs der Woche der Präsident Ebrahim Raisi begraben worden. Was weiß man unterdessen über seinen Tod?
Also Präsident Raisi ist zusammen mit dem Außenminister Hossein Amir Abdollahian und weiteren Vertretern des Regimes sowie der Crew des Helikopters, mit der sie eben abgestürzt sind, ums Leben gekommen auf der Rückreise von einem Besuch an der Grenze zu Aserbaidschan, wo Raisi zusammen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev einen Staudamm eingeweiht hat. Es ist ein grenzübergreifendes Projekt zum Wassermanagement. Sie sind mit einem Konvoi von 3 Hubschraubern zurückgeflogen nach Tebris. Von dort sollte es zurück nach Teheran gehen. 2 der Hubschrauber sind angekommen. Der 3. mit dem Präsidenten an Bord ist unterwegs abgestürzt. Das ist eine relativ bergige Region, in der offenbar zur Zeit des Fluges das Wetter auch sehr schlecht war, also dichter Nebel geherrscht hat. Und nach allem, was man aus Iran hört, ist es so, dass der Helikopter dann erst Baumspitzen rasiert hat und dann eben an einem Berghang abgestürzt, zerschellt ist und es keine Überlebenden gab.
Mhm. Wer ist denn der Ebrahim Raisi gewesen? Für welche Politik ist er gestanden?
Also Raisi ist ja vor 3 Jahren, 2021, zum Präsidenten gewählt worden. Er ist ein Vertreter der sehr konservativen Strömung in der iranischen Politik. Der oberste Führer, Ayatollah Ali Khamenei, wollte ihn eigentlich schon 2017 zum Präsidenten machen. Damals hatte die Wahl gegen den Amtsinhaber Hassan Rouhani sehr, sehr deutlich verloren. Das Regime hat dann darauf reagiert, indem es in den Folgejahren über Gremien, die in dem System der Islamischen Republik vorgesehen sind und weitgehend vom obersten Führer, eben von Ayatollah Khamenei, kontrolliert werden, politische Gegner, also pragmatische Konservative wie Rouhani einer war oder Reformisten, die sind eigentlich schon länger irgendwie marginalisiert im politischen Spektrum. Aber dieser Wächterrat, der alle Kandidaten für Wahlen zulassen muss, hat eben dafür gesorgt, dass im Prinzip nur noch die konservativsten und radikalsten Fraktionen im Parlament und in der Exekutive vertreten sind. Und Raisi ist einer der Exponenten dieser politischen Strömung gewesen, sowohl außenpolitisch mit klar antiwestlichem, antiamerikanischem Kurs, als auch innenpolitisch eben mit der verstärkten Repression. Die Moralpolizei ist auf den Straßen zurück, verprügelt Frauen, die sich nicht gemäß der Bekleidungsvorschriften bedecken. Das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass nach dem Tod von Mahsa Amini auf einer Teheraner Polizeistation im September 2022 diese landesweiten Proteste ausgebrochen sind.
According to members of her family, her mother and her brother, who have spoken to media outside of Iran, they say that Mahsa was arrested on September 13th. She was detained by the morality police.
Du erwähnst es gerade, der politische Kurs ist ja international in den letzten Jahren sehr sichtbar geworden, eben auch durch die Proteste und die Unterdrückung durch das iranische Regime. Der Ebrahim Raisi ist selber für die Politik gestanden. Was bedeutet jetzt sein Tod für Machtverhältnisse im Iran?
Das hat mehrere Komponenten. Also es gibt eine Regelung in der Verfassung, die vorsieht, wie seine Nachfolge geregelt wird. Innerhalb von 50 Tagen muss ein Rat, der besteht aus dem Sprecher des Parlaments, dem ersten Vizepräsidenten und dem Chef der Justiz, Neuwahlen organisieren. Da wird sich dann zeigen, welche Kandidaten vom Wächterrat wiederum zugelassen werden. Es gibt Persönlichkeiten im konservativen Spektrum, also bei den Prinzipalisten, von denen man annimmt, dass sie in Frage kämen, weil sie zum Beispiel bei früheren Wahlen schon kandidiert haben oder ihr Interesse bekundet haben. Ein Name, der da genannt wird, ist Mohammed Bakar Khalifaf. Bürgermeister von Teheran, der auch schon Chef der Luftwaffe der Revolutionsgarden war, der Chef der nationalen Polizeiorganisation war und andere hochrangige Funktionen im Regime bekleidet hat. Das ist aber sozusagen nur die Frage, wer folgt ihm als Präsident nach. Raisi ist ja ein Kleriker, der aus Mashhad kommt, einer Stadt 1000 Kilometer von Teheran entfernt, die das wichtigste religiöse Zentrum neben Qom des schiitischen Islam ist in Iran. Und er war dort lange eben Chef dieses sehr wichtigen schiitischen Schreins dort, der auch mit einer sehr wohlhabenden religiösen Stiftung verbunden ist und ist aus dieser Rolle von Khamenei ausgewählt worden für eine politische Karriere. Er hat auch seine politischen Credentials gehabt. Sein Spitzname ist der Blutrichter von Teheran. Also er war in einer sehr frühen Phase seines Lebens mit 18 Jahren aktiv an der Revolution beteiligt und ist dann in den ersten Jahren nach der Revolution sehr, sehr schnell in der Justiz, der damals neuen islamischen Justiz, aufgestiegen und hat dann eine zentrale Rolle gespielt bei einer Serie von Hinrichtungen von tausenden Regimegegnern. Auf der anderen Seite hat ihn seine religiöse Ausbildung auch erscheinen lassen, zumindest als einen möglichen Anwärter für die Nachfolge des obersten Führers selbst.
Ayatollah Ali Khamenei. He has led the Islamic regime for over three decades. No other figure in Iran carries as much authority and stature as he does.
Ali Khamenei ist 85 Jahre alt, hat seit Jahren gesundheitliche Probleme. Und eine Analyse, die weithin, glaube ich, geteilt worden ist, war, dass Raisi aufgebaut worden ist vom obersten Führer als ein möglicher Nachfolger. Es gibt auch andere Namen, die da genannt werden, unter anderem der Sohn des obersten Führers, Mojtaba Khamenei. Aber bis zuletzt sah es eigentlich so aus, als ob das alles auf Raisi zulaufen würde oder er zumindest einer der führenden Bewerber wäre. Und diese Nachfolgefrage, die für die Stabilität und für die Ausrichtung der Islamischen Republik viel, viel bedeutender ist als die Frage, wer jetzt Präsident oder Außenminister wird, die ist jetzt wieder weitgehend offen, weil eine Persönlichkeit wie zum Beispiel Ghalibaf keine religiöse Ausbildung hat oder die religiöse Vorbildung, die von der iranischen Verfassung auch gefordert wird für den Posten des obersten Führers. Und deswegen ist ja diese entscheidende Frage, wie gesagt, Khamenei ist 85 Jahre alt, jetzt sehr, sehr offen. Und man hat ja diese ganze Verengung des politischen Spektrums in den vergangenen Jahren hin auf die konservativen und radikalen Elemente gewertet als Versuch, Khamenei sein Erbe zu ordnen, die Ideologie der islamischen Revolution zu erhalten und auch entsprechende Leute im System in Stellung zu bringen für seine Nachfolge. Und all dieses steht jetzt zu einem gewissen Grad in Frage wieder.
Das heisst, man steht da auch, wenn ich dir so zulasse, an einem entscheidenden Punkt, wo es auch um den politischen Kurs der Zukunft geht. Du hast einen Artikel zu diesem Thema geschrieben. Wir verlinken den auch gerne in den Shownotes zu dieser Folge. Und dort drin schreibst du unter anderem auch, dass auch eine Chance für einen Wandel im Iran könnte bedeuten. Was müsste denn gegeben sein, um so einem Wandel den Weg zu ebnen?
Also was man, glaube ich, ungeschützt sagen kann, das haben auch die letzten Wahlen gezeigt, ist, dass dieses Regime in der Bevölkerung so unpopulär ist wie noch nie in der Geschichte der Islamischen Republik seit 1979. Das zeigt sich an der Präsidentenwahl, mit der Raisi ins Amt gekommen ist. Da haben gerade nochmal 48% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben und da hat das Regime schon kräftig nachgeholfen. Da haben Leute freie Tage bekommen, wurden irgendwie zu den Wahllokalen gefahren, wurden mit Belohnungen irgendwie gelockt und solche Dinge, dass man überhaupt auf die 48% gekommen ist. Jetzt ist es so, bei der Parlamentswahl in diesem Jahr war die Beteiligung gerade noch 40%, die ist traditionell niedriger als bei der Präsidentenwahl, aber man sieht, der Rückhalt dieses Regimes bröckelt. Und das war, glaube ich, dem Khamenei auch weitgehend klar. Und die Frage ist, was jetzt weiter passiert, ob er es schafft, einen Präsidenten zu installieren, der die politische Lage unter Kontrolle hält. Die Repression ist nach wie vor massiv, die Leute haben Angst. Es gibt auch keine Massenproteste, auch jetzt nicht in den Tagen nach dem Tod von Raisi. Aber das könnte sich in dem Moment ändern, wo eben der oberste Führer selbst und damit das Machtzentrum der Islamischen Republik in irgendeiner Form seine Funktionen nicht mehr ausüben kann. Mhm. Und wie gesagt, Khamenei ist 85, ist gesundheitlich mindestens angeschlagen. Das heißt, das ist eine relativ absehbare Zeit, die er noch die Kontrolle haben wird. Und das ist, glaube ich, für alle, die die Entwicklung in Iran verfolgen, immer die Wildcard gewesen. Was passiert, wenn der oberste Führer jetzt überraschend stirbt? Mhm. Gelingt es dem Regime dann, sich zu konsolidieren? Das ist wie bei der Präsidentenwahl. Es gibt einen in der Verfassung angelegten Mechanismus, wie über die Nachfolge bestimmt wird. Das hat schon nicht wirklich funktioniert, als Khamenei selber ins Amt gekommen ist, weil er die nötigen religiösen Qualifikationen nicht gehabt hat. Da hat man damals drüber hinweggesehen. Deswegen gibt es auch die Spekulationen um seinen Sohn, der die ebenfalls nicht erfüllen würde. Aber anders als zum Beispiel Ghalibaf, der Bürgermeister von Teheran, der frühere und jetzige Parlamentssprecher, immerhin religiöse Qualifikationen hat. So. Und es gibt jetzt nicht allzu viele Figuren, wenn man sich das in Iran anschaut, die einem da direkt ins Auge springen als mögliche Nachfolger von Khamenei. Und dann ist auch die Frage, ob das dann eine Persönlichkeit wird, die sich ja eben der Bewahrung der islamischen Revolution verpflichtet sieht. Es gibt seit Jahren im System Stimmen, die waren zeitweise sehr prominent, die gefordert haben, Verfassungsänderungen vorzunehmen, den obersten Führer durch einen Rat von Islamgelehrten zu ersetzen und solche Dinge. All das könnte dann wieder hochkommen und auch, dass Massenproteste nochmal ausbrechen, halte ich nicht für ausgeschlossen, wenn die zentrale Machtinstanz wegfällt. Die hat zwar bewiesen, dass sie mit Hilfe der Basij, einer freiwilligen Miliz und der Revolutionsgarden der militärischen Elite der Islamischen Republik in der Lage ist, Proteste zu unterdrücken und niederzuschlagen. Aber wie gesagt, wenn das Machtzentrum erstmal wegfällt, dann ist die Frage, ob dieses System in der Lage ist, sich zu fangen. Es gibt auch andere Szenarien, die denkbar sind. Eines, das immer wieder genannt wird, ist eine Machtübernahme durch die Revolutionsgarden, die sicher der mächtigste Akteur in Iran sind, wenn es darum geht, das Gewaltmonopol des Staates auszuüben. Dass die das an sich reißen und eine Militärdiktatur einrichten, gilt auch als ein denkbares Szenario, wobei sich ihre Legitimität ja wiederum von der religiösen Rechtfertigung dieser Konstruktion des obersten Führers speist. Man kann jetzt dann wieder dagegen halten, ja, aber sie kontrollieren ohnehin schon große Teile des Systems, große Teile der Wirtschaft und werden zumindest alles tun, mal sage ich, dass ihre Interessen gewahrt werden. Ja, ob das dann eine Kontinuität in diesem System ist oder ob sie das in anderen Zusammenhängen besser erfüllt sehen, das ist, glaube ich, eine Frage. Da werden sich Dynamiken ergeben, die, glaube ich, jetzt niemand bis ins Detail vorhersehen kann.
Das, was du beschreibst, das ist ja, was der Moment, der Tod von Ebrahim Raisi für den Iran selber könnte bedeuten. Jetzt spielt ja der Iran auch eine zentrale Rolle im Konflikt zwischen der Hamas und Israel allgemein im Nahen Osten. Also die iranischen Revolutionsgarden, die sind auch mit anti-israelischen Kräften wie eben der Hamas sehr gut vernetzt. Könnte sich an dieser Rolle vom Iran im Nahen Osten jetzt etwas verändern?
Also durch den Tod Raisis sehe ich das nicht. Da würde ich eher davon ausgehen, dass solange Khamenei lebt, der eben die Richtlinien der Außen- und Sicherheitspolitik immer schon vorgegeben hat, das ist auch in der Verfassung so vorgesehen, dass sich da nichts Wesentliches ändert. Und auch die Revolutionsgarden haben ja dieses Netzwerk an Milizen, das von Jemen über Libanon, Syrien, Irak bis in den Gazastreifen reicht, systematisch über Jahre aufgebaut, um damit ihren politischen und militärischen Einfluss in der Region zu sichern. Und langfristig ist es natürlich darauf ausgerichtet, die Amerikaner aus der Region zu vertreiben und auch immer verbunden eben mit der Bedrohung der Existenz des Staates Israel. So, kann sich daran grundlegend was ändern, wenn Khamenei stirbt? Nicht völlig ausgeschlossen. Wenn das System der Islamischen Republik dann durch irgendetwas anderes abgelöst wird, dann ist das vorstellbar. Wahrscheinlich ist es, glaube ich, nicht. Was für die aktuelle Außenpolitik vielleicht fast eine größere Rolle spielt, ist, dass der Außenminister ebenfalls ums Leben gekommen ist. Auch er hat jetzt keine weitgehenden Entscheidungsbefugnisse im iranischen System. Abdullahian war aber in der Region sehr aktiv, sprach fließend Arabisch und hat mindestens beigetragen dazu, als Diplomat eine Entspannung mit den sunnitischen Golfstaaten herbeizuführen, namentlich mit Saudi-Arabien. Der saudische Außenminister war ja, nachdem die Beziehungen jahrelang de facto unterbrochen waren, vor nicht allzu langer Zeit in Teheran zu Gast. Und Abdullahian ist sehr aktiv in der Region gereist und hat versucht, mit den unmittelbaren Nachbarstaaten das Verhältnis zumindest so weit zu verbessern, dass man da in irgendeiner Form ja zu einer geregelten Koexistenz, würde ich mal sagen, kommen würde. Das war natürlich weiterhin nicht konfliktfrei oder von Freundschaft geprägt, aber zumindest so, dass alle Beteiligten das Gefühl hatten, sie wollen jetzt nicht noch das Szenario eines weiteren Krieges zwischen arabischen Staaten und Iran irgendwie befeuern.
Paul, wir haben gestern über den Haftantrag geredet vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen die Hamas-Spitze, aber auch gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, was ja Israel international unter Druck dürfte setzen. Der Iran steht jetzt nach dem Tod von Ebrahim Raisi an einem entscheidenden Punkt, wie wir heute besprochen haben. Siehst du einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen?
Die stehen in einem zeitlichen Zusammenhang, würde ich sagen. Also Spekulationen, dass Israel in irgendeiner Form in diesen Absturz involviert ist, entbehren, glaube ich, jeder Grundlage, zumindest nach allem, was öffentlich bekannt ist. Dieser Vorwurf ist auch von der iranischen Seite gar nicht erst erhoben worden. Da geht man offenbar davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt. Und ansonsten treffen da halt im Moment in der Region sehr viele Entwicklungen in sehr kurzem Zeitraum aufeinander. Das Ganze verdichtet sich ja seit einigen Jahren schon. Parallel gibt es Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien, den USA und indirekt zumindest den Israelis über eine Normalisierung der Beziehungen, was den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung ebnen soll, zumindest aus amerikanischer und aus saudischer Sicht. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo das in Israel noch hakt. Und es gab in den vergangenen Monaten indirekte Gespräche zwischen Amerikanern und Iranern von Oman vermittelt, um zu verhindern, dass eben der Gaza-Krieg auf die gesamte Region übergreift. Es gab einen massiven Angriff mit Raketen, Drohnen, Marschflugkörpern der iranischen Revolutionsgarden auf Israel. Auch das eine Entscheidung, die Khamenei persönlich getroffen hat. Als Vergeltung wiederum für einen Angriff der israelischen Luftwaffe auf ein Gebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus, in dem verschiedene Revolutionsgarden-Generäle, die für Militäroperationen Irans in der Region verantwortlich sind, zu einem Treffen zusammengekommen waren. Also da sind sehr viele Entwicklungen, die im Moment parallel ablaufen, die letztlich dazu führen werden oder beitragen werden oder Ausdruck der Tatsache sind, dass sich da gerade ein neues Machtgefüge im Nahen Osten herausbildet. Und wie das am Ende aussieht, das ist, glaube ich, im Moment noch sehr schwer zu prognostizieren. Aber dass etwas in Bewegung gekommen ist und viele Beteiligte auch vor allem im Westen sagen, dass man nicht zurückkehren kann zu dem Status quo, den man vor dem Angriff der Hamas auf Israel hatte, das ist relativ klar, ja.
Danke vielmals für die Einordnungen, Paul.
Ja, gerne.
Das war es für diese Woche von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller, ich habe geredet mit dem Paul Anton Krüger. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.